Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 4. April 2024. Mein Name ist Anna Kalinowski. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir auch wieder in der Standardbesetzung für euch da. Malte ist aus dem Osterurlaub zurück. Willkommen zurück.
Danke sehr.
Ja, herzlich willkommen.
Und hallo auch an Volker.
Hallo.
Wir haben heute diese Themen für euch mit dabei. Wir starten mit der XZ-Hintertür, die beinahe zu einer Katastrophe geführt hätte. Dann sprechen wir darüber, dass die Deutsche Post die Nachtflüge für den Brieftransport einstellt. Und am Ende diskutieren wir noch, ob wieder mehr mechanische Knöpfe in modernen Autos verbaut werden sollten. Eine What the Fuck News, ein Nerd-Geburtstag und ein Quiz gibt es natürlich auch heute wieder. Genauso wie den Live-Chat. Der ist schon für unsere lieben Live-Zuschauer gestartet und geöffnet. Ich sehe auch, dass da schon einiges los ist. Und los geht's dann jetzt auch direkt mit unserem ersten Thema. Das ist eine bisschen komplizierte Geschichte. Ich versuche das mal alles knapp zusammenzufassen und dann steigen wir ein bisschen tiefer ein. Am Wochenende hat sich nämlich ein richtiger Cyberkrimi und eine beinahe katastrophale Sicherheitslücke offenbart. Es wurde nämlich eine Hintertür in einer unbekannten Kompressionsbibliothek entdeckt, die für SSH wichtig ist. Genauer geht es dabei um ein Open-Source-XZ-Tool, das von einem einzigen Freiwilligen als Hobby betrieben wird. Und die beinahe Katastrophe fing damit an, dass dieser Freiwillige an einem Burnout litt und psychische Probleme hatte und deshalb die Hilfe eines Unbekannten für die Betreuung dieses XZ-Tools dankbar angenommen hat. Und dieser Unbekannte hat Anfang 2024 wohl eine Hintertür in dieses Tool eingebaut, über die Angreifer große Teile des Internets hätten übernehmen können. Das konnte nur verhindert werden, weil ein neugieriger Softwareentwickler die Hintertür zufällig entdeckt hat. Ja, so erstmal ganz grob.
Ja.
Kann das von euch einer vielleicht nochmal ein bisschen präzisieren? Also wie das vielleicht auch alles technisch funktioniert mit diesem XZ-Tool und SSH und der Hintertür und wie das alles aufgedeckt wurde. Oh Gott. Ich glaube, das müssen wir noch mal ein bisschen genauer vielleicht beleuchten.
Wie lang ist die Heise Show heute?
Ja, und das wird ein abendfüllendes Thema, glaube ich.
Ich muss um 19 Uhr zu einem Elternabend. Also bis dahin müssen wir durch sein. Aber ich finde, du hast schon echt gut runtergebrochen. Das Technische dahinter ist halt schon irgendwie, ist schon echt eine Herausforderung. Also dazu muss man halt, ein paar Dinge muss man dann halt einfach wissen, wie das dann überhaupt passieren kann. Also im Endeffekt ist es halt ja ein Open Source Projekt, an dem da gearbeitet wurde, und ganz wichtig, das SSH, die Secure Shell, ist halt ein Tool, das auf Linux oder von ganz vielen Leuten und Linux-Admins genutzt wird, um eben remote auf Server zuzugreifen. Und das heißt natürlich, wenn man weiß, dass ein Großteil des Internets mit Linux-Servern betrieben wird und die alle zumindest oft eine SSH-Verbindung zulassen, damit man eben remote darauf zugreifen kann, wenn man, also ne, sollte man trotzdem natürlich an anderen Stellen möglicherweise noch absichern, aber es gibt halt, ich glaube, ich weiß gar nicht wie viel, 20 Millionen ungesicherte Server oder Server, die einen SSH-Port sozusagen exponieren, hat Jürgen Schmidt in einem Beitrag, den er da für uns nochmal geschrieben hat, um das ein bisschen aufzuklären, einfach gefunden mit so einer Suchmaschine, die es gibt. Shodan heißt die, glaube ich. Da kann man einfach nachschauen, welche Ports sind wo offen. 20 Millionen hat er gefunden, 2 Millionen davon in Deutschland. Die haben halt alle SSH und potenziell hätten die dieses Problem gehabt. Das heißt, man hätte wirklich große Teile des Internets übernehmen können, wenn man über diese eingebaute Backdoor, die dieser Mensch, der sich da ja so netterweise angeboten hat, zu unterstützen bei dem Projekt, eingebaut hat. So, und die hat er ja nicht direkt in SSH eingebaut, sondern eben in dieses Open-Source-Projekt, diesen XZ-Tools, die dazu da sind, im Prinzip Daten zu komprimieren, dekomprimieren. Für nichts anderes ist das eigentlich da. Ist sehr, sehr simpel und deswegen auch nichts, was wahnsinnig im Fokus ist erstmal, aber es ist halt essentiell, weil das alles auf dynamische Bibliotheken aufsetzt, diese ganzen Produkte, also wie auch SSH, und die nutzen das einfach. Das heißt, die suchen das, brauchen das im System und sagen, okay, ich brauche das, damit ich funktioniere, greife ich halt auf diese Bibliothek zu, libzma oder so heißt sie, glaube ich, dann, wenn die dann da erstmal genutzt wird. Und da hat dieser Mensch eben in die Binärdistribution sozusagen eine Backdoor eingebaut und das noch sehr, sehr ausgefeilt. Also da hat auch Jürgen Schmidt gesagt, er hat nur eine Groberklärung gegeben, was da ungefähr passiert oder wie er das gemacht hat. Das ist halt sehr, 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 sehr trickreich eingebaut, sodass es im Quellcode gar nicht zu finden ist, sondern nur bei der Produktion, wenn die ausführbaren Dateien erzeugt werden. Also das ist schon sehr, sehr hinterhältig, was da gemacht wurde. Da muss schon jemand echt clever sein, um sowas zu tun. Und wenn das jetzt nicht aufgefallen wäre, und das ist ja noch ein viel größerer Zufall, also das ist sehr, sehr gewieft eingebaut, wie das dann aufgefallen ist, ist überhaupt nur einem absoluten, ich kenne den, ich glaube, Andres Freund heißt er, ich kenne ihn nicht, aber ich bin ihm sehr dankbar und er ist ein Mega-Nerd, das hat mich total erinnert an ein Buch, nämlich an diese Hackerjagd, als die deutschen Hacker sozusagen einem Administrator auch in die Fänge geraten ist, weil der damals Abrechnungen überprüfen musste in den 80er Jahren, festgestellt hat, da ist mehr Geld abgebucht worden, als eigentlich sinnvoll gewesen wäre. Wie kommt das? Und hier war es so, dass er festgestellt hat, die Einlogversuche mit SSH, die waren vorher irgendwie schneller. Die sind eine halbe Sekunde langsamer gewesen als sonst. Und da würden die meisten Leute sagen, ja Gott, woran liegt das? Meine Internetverbindung, mein dies, mein das. Nee, er war jetzt aber so drauf erpicht, rauszufinden, warum ist die jetzt langsamer als mit den alten Versionen? Und hat dabei festgestellt, oha, irgendwas ist komisch und konnte das zurückverfolgen bis zu einem bestimmten Punkt und dann hat er Alarm geschlagen. Das war, glaube ich, am 29. Und dann ging das Ganze los. Dann war halt erstmal große Panik angesagt und ich glaube, die Panik ist auch noch nicht so ganz vorbei, weil das halt ganz viele Fragen nochmal aufwirft. Ne, du hast das schon so schön gesagt, der hatte Burnout, der hat sich dann helfen lassen. Es ist eine Person, die quasi sich...
Werbung.
Alltag in der IT-Zentrale.
Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting.
Keine Panik, unsere integrierte Sicherheit packt das.
Yeah!
Setzen Sie auf hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel vPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de/itheroes.
Dieses XZ-Tools-Projekt, genau, das Buch ist gerade nochmal genannt worden, dass ich meinte, mir fehlt der Name gerade nicht ein, Kuckucksei von Clifford Stoll, kann ich nur empfehlen, großartig, sehr lustig geschrieben und ist im Prinzip genauso ein Krimi, den man jetzt hier aus dieser Sache machen könnte. Witzig war halt, was heißt witzig, hart ist halt eben, dass ein einziger Mensch so ein Projekt betreut, was ja auch erstmal an sich völlig harmlos ist, aber dass halt so viele hochsicherheitsrelevante andere Tools darauf aufsetzen, das ist halt ja schon hart. Und selbst wenn die Quellcodes prüfen würden, hätten sie es nicht rausfinden können. Und das ist was, das generell nicht nur übrigens Open Source Software ein bisschen in Frage stellt, sondern wie kann man eigentlich verhindern, dass irgendwelche State Actor oder anderen feindlich gesinnten Leute sowas einschmuggeln können in Softwareprojekte.
Zu der Sache mit dem, dass da eine Person für zuständig ist, da haben wir noch hier so ein
genau,
Bild, Comic, weiß ich nicht,
wie man es nennen soll. Ein wunderbares XKCD-Bild. Ja, das ist halt sehr passend. Ne? Hochkomplizierte digitale Infrastruktur und unten ist irgendwo ein Bausteinchen. Und das sind halt die XZ-Tools in diesem Fall. Und dieses Comic ist ja schon, diese Infografik-Comic, wie auch immer, ist ja schon älter. Aber das passt jetzt halt wie die Faust aufs Auge. Ich weiß nicht, ob er in Nebraska wohnt, keine Ahnung. Ne? Aber es passt sehr, sehr gut. Ne? Irgendjemand betreut irgendwas, auf dem alles andere aufbaut. Und das ist schon kritisch. Und da muss man sich tatsächlich Gedanken machen, wie kann man eigentlich sowas verhindern? Und es gibt nicht nur dieses Projekt.
Wobei es halt keine wirklich neue Erkenntnis ist. Ne? Also wir haben das ja schon auch in diversen anderen Szenarien gesehen, dass ja eben, wenn du schlau bist, dann baust du nicht eine Backdoor in irgendeine Hauptsoftware ein. Wenn du schlau bist, dann nutzt du irgendeine Bibliothek, die von sehr vielen genutzt wird und wo auch das Augenmerk nicht drauf liegt, also die auch vielleicht in einem Zustand ist, dass sie schon recht weit entwickelt ist und dass sich keiner mehr so wirklich mit ihr auseinandersetzt, außer dass sich alle auf sie verlassen und manipulierst die. Das ist ja auch so ein Punkt, der auch ja zum Beispiel bei der App-Programmierung immer wieder so ein Thema ist, dass da auch zurückgegriffen wird, einerseits auf Open-Source-Projekte, aber auch generell auf Drittcode und dass das dann eben auch da ja eben immer wieder ist, dazu gekommen ist, dass dann irgendwie ein User-Tracking plötzlich von dort ausging oder solche Sachen, dass also der Entwickler der jeweiligen App eigentlich alles richtig gemacht hat, so in seinem Beritt, aber dann eben durch diese Drittsoftware ein Problem ausgelöst wurde. Ja, und hier sehen wir halt, wenn man das richtig professionell anstellt, Also sprich, strategisch vorgeht, auch, sage ich mal, mit raffinierten Methoden, diesem dynamischen Nachladen auch dann von Code, um dann eben diese Backdoor dann da zu etablieren. Es war ja auch nur so, dass es keine Backdoor wohl war, die jetzt jedem offen stand, sondern eine, die ja auch dann, wo du den passenden Schlüssel für brauchtest, um das mal so ganz profan zu sagen. Also da waren ja schon wirklich Profis am Werk. Und die Frage, die daraus erwächst, ist für mich natürlich aber auch, das ist jetzt mal so ein Fall, der ein bisschen durch Kommissar Zufall entdeckt wurde. Aber wo könnte das denn noch alles drin stecken? Also ich glaube nicht, dass die Methode hier zum ersten Mal angewandt wurde.
Nee, das glaube ich auch auf gar keinen Fall. Und ich finde es halt so lustig, dass direkt wieder die Diskussion laut wurde, kann man überhaupt noch Open-Source-Projekte machen? Wir wissen ja überhaupt nicht, wie es bei Closed-Source-Projekten ist, wer da irgendwas eingeschleust hat. Das kann man ja genau auf die gleiche Art und Weise machen, dass man keine Ahnung, entweder versucht, irgendwie in so eine Firma einzusteigen, sei es Microsoft, sei es Apple, sei es wer auch immer, oder sei es halt irgendwie bei Google oder wo auch, ne? Und man kann ja trotzdem versuchen, über Social Engineering, das war ja so ein bisschen zumindest der Fall, in dem Sinne, dass man sagt, okay, der hat sich da angebiedert, hat halt, ne, ganz nett erstmal geholfen. Es hat ja 2 Jahre Vorlauf anscheinend gebraucht, bis er dann diese Sachen da eingebaut hat. Und das ist ja schon von langer Hand, würde ich jetzt noch gar nicht unterstellen. Es scheint von langer Hand geplant gewesen zu sein. Es kann natürlich auch sein, dass kurzfristig jemand auf diese Person zugegangen ist und dann gesagt hat, hey, hier, guck mal, wenn du uns dabei hilfst, dann. Wer weiß, ob das alles auf dem Mist dieser Person gewachsen ist. Das wissen wir ja alles noch gar nicht so hundertprozentig, glaube ich. Also da könnte man genauso ein spannendes Buch fast rausschreiben aus so einer Geschichte, wo man überhaupt erstmal nicht ahnt, was ist da eigentlich los? Und dann feststellt, oha, da kann uns ganz schön was um die Ohren fliegen. Aber ich glaube, das betrifft Closed Source genauso wie Open Source. Bei Open Source hat man wenigstens noch die Chance, solche Dinge überhaupt vielleicht durch bestimmte Maßnahmen zu prüfen. Während es bei Closed Source nur in den Händen von dem jeweiligen Unternehmen typischerweise liegt.
Ja, zumal ja aber auch ja das Open Source Code ja auch in hohem Maße auch in kommerzielle Projekte einfließt. Also wenn man sich mal anguckt bei diesen Attributions, die ja häufig dann zum Beispiel bei Apps stehen, da findet man ja bei allen irgendwas, dass die eben auch auf Dritt-Apps zurückgehen und auf Dritt-APIs zurückgehen und die dann nutzen. Und auch da kann man ja dann ganz beliebig da ansetzen, um das zu manipulieren.
Ja,
es zeigt sich, ich finde, der Fall zeigt ja relativ schön, der Mensch ist halt das einmal mehr das schwächste Glied in der Kette, ne? Also, dass da jetzt so ein einsamer Maintainer, der eben in einem schwierigen Lebenszustand ist, dann sozusagen da eben der Schlüssel war, um eben in dieses Projekt einzudringen und da relativ unentdeckt dann eben da was zu lancieren. Das ist ja, ich meine, das ist ja eigentlich der eigentliche Krimi und die Geschichte, die auch fast ein Drehbuch abgibt, ja, die sich da zugetragen hat.
Was ich mich noch frage, vielleicht ist das für euch alle ganz eindeutig, aber für mich nicht, was hätte denn da genau passieren können durch so eine Hintertür, wenn das jetzt jemand genutzt hätte?
Na, man hätte halt Zugriff auf all diese Server haben können und typischerweise hat man mit SSH eben sehr viel oder sehr hohe Privilegien, sodass man komplett ins Innere von diesen jeweiligen Servern hätte eindringen können. Und dann hängt es natürlich davon ab, was diese Server tatsächlich gerade tun, oder wofür die da sind. Aber sind halt auch ganz viele Server, die wirklich essentiell sind für den Betrieb großer Teile des Internets, die halt eben auf Linux basieren. Und falls die eben nicht noch zusätzlich anders abgesichert waren, dann ist das schon, kann das schon dramatische Folgen haben, sodass halt Dienste nicht mehr funktionieren, Dienste manipuliert werden, Teile des Internets ausfallen, all das wäre durchaus möglich. Und deswegen ist das schon wirklich irre, wenn man bedenkt, es geht halt, wie gesagt, um so eine Standardbibliothek, ja, die man halt für alles Mögliche benutzt, aber sich nie Gedanken gemacht hat, dass das ein Sicherheitsrisiko sein kann. Jetzt kann man natürlich überlegen, muss man jetzt sozusagen verhindern, dass sozusagen von innen heraus aus dem eigenen Projekt solche Sicherheitsprobleme auftreten können? Muss man das jetzt sozusagen softwaretechnisch irgendwie versuchen, anders abzusichern, damit man eben gar nicht das Risiko hat, dass wenn eine manipulierte Bibliothek sozusagen genutzt wird, irgendwie Schaden entstehen kann. Das macht natürlich dann wiederum den Aufwand viel, viel größer. Oder man müsste andere Mechanismen überlegen, wie man, keine Ahnung, signierte Code, nur signierten Code hat oder etc. pp. Ne? Aber das ist halt, hier war es ja auch noch in den Bildprozess eingebaut. Ich hätte jetzt gar keine Idee spontan, wie man das eben verhindern kann. Also, außer festzustellen, die Menschen musst du halt auch noch durchleuchten. Ne? Also, was führst du im Schilde?
Ja, ich glaube, das ist ja die Tragik dieses Falles, diese Hilflosigkeit, die man eigentlich vor dieser ganzen Sache hat, weil wir eigentlich wissen, es gibt nicht die Patentlösung, um das jetzt kategorisch auszuschließen in Zukunft. Natürlich kann und wird man sich Gedanken darüber machen müssen, wie man effektivere Schutzmechanismen findet und ob nicht letzten Endes dann auch gerade, ich meine, die Qualität dieser ganzen Geschichte ist ja eben, dass das war ein Generalschlüssel eigentlich für das halbe Internet. Und das ist natürlich schon ein Kaliber. Die Frage ist halt, ob man solche Dienste wie SSH eben nicht eben mit vereinten Kräften stärker durchleuchten müsste auf genau solche Schwachstellen, weil einfach das Schadensrisiko dort höher ist als vielleicht in anderen Sachen. Aber das sagen wir jetzt und dann sehen wir eine Lücke in irgendeinem anderen Dienst, der Zugriff auf sehr viele Server ermöglicht und sagen, ja, da hätte man auch ansetzen müssen. Also auch da ist es ja eine Kette ohne Ende, die man dann da hat. Und ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, ob es irgendwelche Learnings gibt, die man daraus dann, also Rückschlüsse, die man daraus zieht und Verbesserungen, die man dann macht, oder ob es vielleicht einfach so ist, das ist jetzt ein aufregendes Thema und Ostern 25 redet da kein Mensch mehr von und es hat sich auch nichts geändert.
Und wir zeigen bei einem anderen Projekt genau diese Infografik nochmal.
Ja, schon mal auf Wiedervorlage legen, bitte.
Genau. Kann man wahrscheinlich immer. Ich glaube, ja, natürlich wird man das an ganz vielen Stellen schon haben und wahrscheinlich gibt es auch diverse unentdeckte solche Probleme. Insofern kann man froh sein, dass ja so viele Server anscheinend noch ungefähr das tun, was sie eigentlich sollen. Aber man weiß halt überhaupt nicht, ob da nicht irgendwelche Leute trotzdem die ganze Zeit mitgucken können und im Prinzip, ja, wie du sagtest, so eine Art Generalschlüssel in der Hand haben, aber noch nicht eingesetzt haben. Ne, das weiß man halt tatsächlich nicht zwingend.
Was könnten das denn für Leute sein? Was haben die für Absichten? Was steckt da dahinter?
Also, hier ist natürlich die Frage, hat man SSH deswegen, also war die Idee in der SSH so eine Backdoor über so eine nachgeladene Bibliothek einzubauen, um eben Kontrolle über Teile vom Internet zu kriegen? Das weiß ich ja gar nicht. Das kann man sich vorstellen. Das sind dann natürlich erstmal ganz schnell im Bereich von Verschwörungstheorien. Aber natürlich könnte ich mir vorstellen, dass da insbesondere gewisse Aggressoren und Staaten auch ein Interesse dran haben könnten, sowas in die Hand zu bekommen. Und das ist sicherlich sehr lukrativ, wenn man vielleicht auch sagt, oh, ich baue mal sowas ein und dann biete ich das halt an. Ja, das ist ja auch so. Da [S2] Ja. [S1] Steckt ja auch eine Menge Geld hinter möglicherweise.
Also verschiedenes denkbar. Ich finde immer solche, also so Lücken, Sicherheitslücken dieser Güte oder Backdoors dieser Güte sind ja im Grunde genommen die digitale Atombombe. Ne? Also die setzt man dann oder die behält man sich vor für den Fall, dass man wirklich in einer extremen Situation irgendwo rein möchte. Und weil in dem Moment, wo das natürlich offenkundig wird, dass es diese Lücke gibt durch Nutzung, ist natürlich die Gefahr groß, dass diese Tür auch schnell geschlossen wird. Hier war es jetzt ein Zufallsfund, aber wenn in großem Maße dann der Server missbraucht werden würden, würden die Leute sich ja unweigerlich fragen, woher kommt denn das? Wie sind die Leute denn reingekommen? Und dann würde ja nachgeforscht werden und irgendwann würde einer entdecken, aha, da gibt es eine Backdoor. Also sowas ist eigentlich eher mal interessant, eher so als Potenzial, dass man eben das nutzen kann. Und da gibt es unterschiedlichste Akteure, die da interessiert sein können. Das können natürlich Kriminelle sein, das können Staaten sein, sag ich mal, mit Absicht von Cyberwar-Tätigkeiten. Das können natürlich aber auch Geheimdienste sein, die sich einfach ein Mittel vorbehalten wollen für den Fall, dass sie in einer Situation auf bestimmte Server zugreifen wollen und wissen, dass sie das so schnell nicht hinbekommen. Wenn man aber dieses Potenzial der Backdoor hat und weiß darum, kann man da dann ganz schnell dann eben agieren. Also da gibt es, glaube ich, sehr viele Interessensträger, wenn es darum angeht, so eine Möglichkeit dann vorzuhalten.
Ich bin gerade ein bisschen in den Kommentaren unterwegs. Guck mal, was es hier noch vielleicht für Fragen oder sowas gibt. Against Nazo fragt zum Beispiel, sind solche Bibliotheken nicht zertifiziert und die Codeschnipsel, die nachgeladen werden? Ich dachte immer, da wird alles doppelt und dreifach abgesichert. Chain of Trust oder so ähnlich.
Chain of Trust oder so ähnlich. Teilweise ist das so. Also Microsoft hat ja zum Beispiel immer darauf hingearbeitet, zum Beispiel nur signierte Treiber nachzuladen und so weiter und so fort. Aber wenn schon das das Problem an einer anderen Stelle eingebaut wurde, eben, ich sag mal, an der Stelle durch Social Engineering, hätte man das ja durchaus auch manipulieren können. Also da ist man deswegen, glaube ich, noch längst nicht gefeit. Aber das hebt natürlich das Sicherheitsniveau an diversen Stellen durchaus an. Ne? Und hier hätte man natürlich sagen können, okay, die Distribution soll nur signierte Varianten laden. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass das so etabliert ist bisher. Muss ich zugeben, weiß ich aber überhaupt nicht. Also da kann vielleicht der Chat helfen, wie das bei Linux-Distributionen inzwischen so ist. Da gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit zu prüfen, ob sozusagen bestimmte Hash-Summen oder sowas erfüllt sind. Aber wenn die sozusagen schon manipuliert ist auf das, ich sag mal, infizierte Binary, dann hilft mir das auch nichts. Das heißt, ich müsste eigentlich den gesamten Prozess kontrollieren können von der Erstellung der Binary-Verbreitung. Und da müsste ich schon sicherstellen können, passt jetzt, also kann ich sicherstellen überhaupt, dass jetzt sozusagen hier diese Hash-Summe, die vielleicht über diese Datei erstellt wurde, tatsächlich diejenige ist, die zu einem nicht infizierten Quellcode passt. Gar nicht mal, in dem Fall ist ja nicht mehr Quellcode, sondern zu einem nicht infizierten Binary. Also das ist, ich finde es super schwierig, das irgendwie hinzubekommen. Ne, weil du musst ja, du müsstest die gesamte Strecke unter Kontrolle haben und deswegen kommen vielleicht auch Leute und sagen, ja, wie willst du das mit Open Source gewährleisten? Wenn das halt komplett verteilt über die Welt sozusagen programmiert wird, das gesamte System, das dahinter steckt. Aber ich glaube, dass man es auch sonst nicht komplett unter Kontrolle kriegt. Eigentlich müssen wir hoffen, dass es noch viel mehr solche Nerds gibt, die bei jedem Ding, wo sie denken, das passt irgendwie nicht, nochmal nachgucken. Aber ich fürchte, so viele gibt es nicht auf der Welt.
Ja, vielleicht wird jetzt ja auch so, zumindest im aktuellen Nachgang, erstmal so ein Sport daraus, dass jetzt viele jetzt Augen und Ohren öffnen und dann schauen, ob sie nicht auch sowas entdecken.
Na hier, State of Trends sagt das extra nochmal. Ne? Beim Linux-Kernel kann man das durchaus machen, wie ich eben ja so grob umrissen habe. Man kann halt auch nur signiertes Kernel-Module laden. Aber wenn zum Beispiel die Signatur schon mitmanipuliert wurde, ist das halt so eine Sache. Das heißt, eigentlich müsste ich als Distribution oder Verteiler einer Distribution, der diesen Kernel halt anbietet, selber schon sicherstellen, dass ich anhand bestimmter Kriterien selber geprüft habe, ob da irgendwelche Backdoors oder so drin sind. Und die kann man ja auch noch möglichst gut verstecken. Also es ist schon alles echt nicht so einfach. Oder in dem Falle wäre es so, ich kann nur die Module nachladen, die ich mit meinem eigenen Bildprozess gemacht habe, von dem ich weiß, also ich kann den Quellcode prüfen, so gut ich kann. Und wenn halt nicht mit einem externen, also wenn ich keine Binaries irgendwo nachlade von außen, dann könnte ich das wahrscheinlich verhindern, indem ich sage, alles wird halt selbst kompiliert aus meinem eigenen Produktionsprozess heraus. Das könnte, glaube ich, ganz gut helfen. Aber ich weiß nicht, ob das alle so tun und alle 20 Millionen Server oder die 2 Millionen in Deutschland auf entsprechenden Linux-Varianten basieren. Wahrscheinlich eher nicht.
Dann habe ich hier noch eine Frage von Sonnenflecken-Wegputzer. Der fragt, ist bekannt, in welchem Umfang diese Hintertür genutzt wurde und welcher Schaden dadurch entstanden ist, sein könnte?
Also nach allem, was wir wissen, hat er ja erst, oder er, also diese Person, dieser Mensch, ich glaube, es ist schon ein Mann gewesen, glaube ich, diese Backdoor erst vor kurzem eingebaut, soweit glaube ich aktuell die Spuren sind. Und ob da jetzt schon irgendwas ausgenutzt wurde, ich wüsste nicht, dass das bekannt ist bisher. Man müsste halt eigentlich ja jetzt prüfen, wer hat alles diese Version, was war das, 5.6.0 von den XZ-Tools auf seinem System. Und da ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr groß, dass das Problem auf dem System drauf ist und so, dass man halt aktualisieren muss. Das ist dann erstmal wieder weg. Ob es ausgenutzt wurde, ich glaube, das weiß man noch nicht. Wir steigen auf den C65 um. Sehr gut. Der hat nämlich nur einen monolithischen Code. Sehr gut.
Ja, also ein bisschen beängstigendes Thema heute direkt zum Start.
Aber super spannend. Und dafür braucht man Nerds. Wenn man sich immer fragt, wozu braucht man denn noch Leute, die sich mit Computern auskennen? Dafür zum Beispiel. Also nicht nur programmieren, sondern auch das. Und stell dir vor, die KI fängt an zu programmieren, dann hast du noch viel weniger Übersicht, wenn die Leute das alles nicht mehr verstehen.
Aber macht die KI wohl böswillige Hintertüren irgendwo
rein?
Nein,
das würde ich nicht zwingend erwarten, aber es gibt ja immer Leute, die die KI steuern. Also insofern, ja, Menschen sind so. Menschen sind gut, indem sie solche Sachen finden, und Menschen sind schlecht, indem sie die Hand aufhalten oder andere Intentionen haben. Also ich finde es ein super spannendes Thema. Und ich glaube, da kommt noch ein bisschen was nach, hoffe ich. Ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen was rausfinden.
Okay, also wir finden es eher spannend als beängstigend.
Ja, ist ja beides.
Okay, na gut. Dann kommen wir jetzt aber um die wenn man es zu spannend findet oder zu beängstigend, kommen wir jetzt zu unserer ersten Rubrik, die das alles etwas wieder auflockert.
Die What the Fuck News der Woche.
Ja, die What the Fuck News der Woche ist heute: UnbekanntInnen gendern CDU-Einrichtungen bei Google Maps. Am Wochenende hat Google Maps plötzlich angefangen, CDU-Einrichtungen zu gendern. Wenn man nach CDU gesucht hat, war bei den Suchergebnissen an vielen CDU-Einrichtungen ein Innen oder Innen angehängt. Deshalb, wir haben hier einen Screenshot, wie das so aussah zum Beispiel. Also zum Beispiel CDU-Innen oder CDU-KreisverbandInnen. Die CDU hat die Vorfälle auch bestätigt und angekündigt, rechtliche Schritte prüfen zu wollen. Und auch Google hat auf Nachfrage von Heise Online am Dienstag bestätigt, dass schon Maßnahmen ergriffen wurden, um das wieder rückgängig zu machen. Tatsächlich habe ich heute nochmal da auch nachgeschaut und ich habe solche Suchergebnisse jetzt nicht mehr finden können heute. Also anscheinend wurde das alles wieder rückgängig gemacht. Bei Indie Media hat sich in der Zwischenzeit eine Gruppe zu der Aktion bekannt. Sie schreiben dort: Mit einer schweren staatsgefährdenden Straftat haben wir in der vergangenen Woche sämtliche Eintragungen der CDU-Geschäftsstellen gegendert, um auf die weiterhin existierenden patriarchalen Strukturen in diesem Land und die Politikerinnen, welche dieses System ausnutzen, hinzuweisen. Vermutlich haben sie dafür die Möglichkeit ausgenutzt, als Privatperson Fehler und Ungenauigkeiten bei Google melden zu können. Eigentlich ist das ja dafür gedacht, dass alles möglichst aktuell ist und auch bleibt. Aber man kann es offenbar auch nutzen, um sich einen Scherz zu erlauben.
Dass das vor allem dann so überall durchschlägt, ist ja halt auch ein bisschen ein Wunder, ne? Und dann auch in verschiedenen Schreibweisen übrigens, mal mit Sternchen, mal mit Doppelpunkt. Egal. Ja, ich fand auch die Überschrift sehr witzig, tatsächlich. Ja,
UnbekanntInnen.
Fand ich schon auch sehr witzig. Ich habe die gelesen, dachte so, hä, was ist denn hier kaputt? Worum geht's? Aber ja, es war sehr passend, die Überschrift in dem Falle.
Ja.
Google sollte drüber nachdenken, ob das so gut ist, wenn, also weiß nicht, wie viele Leute das machen müssen, damit das sozusagen dann sich durchfrisst bei Google Maps. Aber wir hatten auch mal so einen Fall, glaube ich, so eine Investigativgeschichte, da ging es auch darum, dass auch hier in Hannover übrigens, weil das hier sind ja nun Keywords aus rund um Hannover, da wurde ich glaube, türkisches Restaurant wurde da verhohnepiepelt, in dem nämlich auch solche Anpassungen gemacht wurden. Und das hieß dann irgendwie Kotz Alanya oder sowas.
Ja, das hatten wir mal eine Sendung hier auch, ja, das Thema.
Genau, genau.
Ich glaube, das war stand, auch in What the Fuck News.
Ja. Genau, da stand halt relativ lange ja da drin. Da scheinen so ein paar Mechanismen nicht ganz zu greifen. Also, weiß nicht, ob man da nicht auf Schwellwerte raus muss oder so. Aber klar, andererseits, wenn es darum geht, möglichst schnell was zu korrigieren, dann will man natürlich nicht, dass so viele das machen müssen. Und auf der anderen Seite ist es halt doch ein Risiko, dass man da ziemlich einen Unfug reinbringen kann in Google Maps an der Stelle. Und wie viele Leute nutzen diese Software heutzutage?
Ja, das ist ja der Punkt, ne? Die Relevanz halt des Dienstes. Also dementsprechend kannst du da natürlich dann relativ schnell dann eben auch da Leute verunglimpfen, einfach weil das so schnell eben auch in die Masse geht und entdeckt wird, ja.
Übrigens gibt es bei dem Laden sehr leckere Döner.
Ja.
Ich kannte den nämlich schon, bevor er.
Bei der CDU?
Nein, nicht bei der CDU. ich kannte den nämlich schon, bevor er bekannt geworden ist auf Google Maps. So.
Volker läuft mal bei meinem Konrad Adenauer Haus vorbei, sich einen Döner holen.
Weiß ich jetzt nicht.
In der Kantine.
Ja, also in dem Dönerfall war das natürlich wirklich problematisch für den Besitzer. Jetzt in dem Fall, ich glaube, die CDU hat jetzt keinen Schaden davon erlitten, dass da ein paar Innen und Innen hinten dran waren für kurze Zeit.
Ich fand es auch, das ist wirklich mal eine schöne What the Fuck News, so mit gar nicht so tragischem Hintergrund, außer dass Google vielleicht gucken muss, dass man das ein bisschen besser steuert.
Findest du die What the Fuck News sonst nicht so schön?
Die sind manchmal sind die schon belastend. Die sind nicht immer nur lustig, will ich damit sagen.
Ja, das stimmt. Aber manchmal schon, wie heute.
Ja.
So, gehen wir mal zum nächsten Thema. Mal gucken, wie belastend das ist. Die Deutsche Post stellt nach 63 Jahren innerdeutsche Nachtflüge ein, um Briefe zu transportieren. Der Transport soll jetzt nur noch per Straße stattfinden und so sollen 80% CO2-Emissionen eingespart werden. Letztes Jahr wurde ja auch schon angekündigt, dass die Post Briefe nicht mehr ganz so schnell wie bisher zustellen möchte. Die Einstellung der Nachtflüge ist dann ja jetzt wohl irgendwie der erste Schritt in die Richtung, dass jetzt langsamere Zustellung ist, oder? Oder ja, meint ihr, die machen das jetzt wirklich nur wegen den CO2-Emissionen?
Nein, das glaube ich nicht.
Bei der Post habe ich manchmal das Gefühl, die stellen irgendwann diese Briefzustellung komplett ein, um das Klima zu schonen. Also da sind sie auf dem besten Wege ja mittlerweile, genau. Wenn ich das mal ketzerisch sagen darf.
Ich weiß gar nicht, ist das jetzt eigentlich bundesweit so, dass nicht mehr Montagsbriefe ausgeliefert werden zum Beispiel? Oder ist das nur in bestimmten Städten, Landstrichen oder so? Ich meine, da merkt man das ja schon. Das geht halt zurück. Das Briefaufkommen geht ja auch. Ah nee, das stimmt ja so nicht. Das Briefaufkommen selber, also oder anders. Ich glaube, es werden sehr viel mehr Sachen verschickt, aber deutlich mehr Pakete. Und das meiste, was man früher mit Briefen gemacht hat, wenn es nicht gerade Geschäftsbriefe sind, das scheint ja eher digital zu passieren. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, also jetzt diese Geschichte CO2-Abdruck verringern, ob das jetzt der eigentliche Grund ist, weiß ich nicht, weil jetzt, klar, jetzt verstopft man dafür so die Straßen mit lauter LKWs, ne?
Ja, also. Genau, total toll. Aber
mega gut.
Ich finde aber auch, dass hier der zweite vor dem ersten Schritt gemacht wird. Also es ist ja längst nicht so, dass die Briefpost völlig obsolet ist, sondern ich erlebe das immer wieder, dass ich mir das auch gar nicht aussuchen kann, dass ich zum Beispiel eine Rechnung, die ich zu bezahlen habe, dass die eben auf dem Papierweg kommt. Und bei der Zustellung, wo du manchmal immer längere Laufzeiten hast, kriegst du dann irgendwie so eine Rechnung und bist schon fast da in der Mahnphase, weil man sich so gemütlich Zeit gelassen hat, den dann mal zu transportieren, diesen Brief. Also das finde ich halt problematisch. Wenn wir in der Digitalisierung einen Schritt weiter wären, und es gab ja diese Initiativen mit E-Post und so weiter, da eben ja hinzukommen, dass man eben die Briefpost, die Papierpost ablöst. Aber ich finde, da ist man nie wirklich auf einen vernünftigen Level gekommen, wenn es nicht von den Unternehmen selber ausging, weil sie Papier sparen wollten. Und die Post, die noch unterwegs ist, habe ich schon irgendwie eine andere Erwartung daran, als das, was da jetzt mittlerweile passiert und auch immer wieder diskutiert wird. Wir reden ja nur über Reduzierung von Service und nicht über Optimierung, finde ich.
Das ist doch eine Optimierung.
aus Sicht der Post.
Aus Post-Sicht. Genau. Ja, das ist, ich finde das auch ein bisschen schwierig, weil man sich nicht mehr so sehr darauf verlassen kann, wann denn die Post tatsächlich kommt. Das klappt, wie gesagt, mit Paketen besser. Da ist aber die Post ja teilweise nicht mal mehr selbst, zumindest nicht auf der ganzen, nicht bis auf die letzte Meile im Spiel zumindest. Das wird denen ja auch aus der Hand genommen. Also ich bin gespannt, wie das da in Zukunft dann weitergehen soll. Nichtsdestotrotz kann man sich ja fragen, brauchte man tatsächlich innerdeutsche Nachtflüge für sowas? Und natürlich, wenn man sagt Kurierpost oder irgendwas, aber auch die kann man möglicherweise anders befördern oder vielleicht in kleinen Mengen und nicht jede Post halt von Nord nach Süd durch die Gegend fliegen. Züge wären ja auch noch eine Option durchaus, ne? Also die verstopfen zumindest nicht die Straßen, das finde ich schon mal besser. Aber dass sie jetzt sagen, dass das über die Straße transportiert werden soll, weiß ich nicht, ob das jetzt der Schritt in die richtige Richtung ist.
Die Frage, die ich mir noch gestellt habe bei den Nachtflügen ist, also die Bilder, die ich gesehen habe rund um diese Nachricht, das waren ja zumeist Passagierflugzeuge, die dann eben genutzt wurden. Da wurden irgendwie die Sitze abgedeckt und dann wurden da Transportkisten, diese gelben, draufgestellt. Das waren zumindest die Bilder, die ich jetzt gesehen habe. Ich weiß nicht, ob sie auch reine Frachter dann da auch im Einsatz hatten. Ich habe mich nur gefragt, fliegen diese Flugzeuge dann aber tatsächlich nicht? Also bleiben sie dann dort, wo sie sind? Oder sind das möglicherweise auch so, dass da Synergien geschöpft werden, dass Passagierflugzeuge zurückgebracht werden zum Hub meinetwegen oder an einen anderen Standort, von wo sie am nächsten Tag losfliegen? Und fliegen diese Flugzeuge jetzt möglicherweise einfach nur leer? Und
sehr gut.
Also die Post ist aus der Nummer raus, ja, aber das Klima ist an der Stelle nicht geschont. Das konnte ich jetzt so nicht wirklich der ganzen Sache entnehmen.
Das ist auch eine interessante Überlegung, ja, stimmt.
Es gibt ja diese Leerflüge. Es gibt ja diese Leerflüge, wo eben dann die Flugzeuge einfach in Position gebracht werden.
Gab es dafür eigentlich, das habe ich gar nicht im Kopf, ob das im Artikel stand, dann Sondergenehmigungen für diese Flüge bisher? Weil eigentlich, es gibt, also ich weiß nicht, gibt es überall ein Nachtflugverbot? Also in Frankfurt gibt es ja ein Nachtflugverbot. Da gibt, kann man ja gar keine Nachtflüge machen.
Es gibt ja kein pauschales Nachtflugverbot, sondern das ist, glaube ich, immer eine Sache des jeweiligen Bundeslandes und des Flughafens. Und ich weiß gar nicht, hat Hannover überhaupt ein Nachtflugverbot? Ich glaube, Hannover
fliegen so wenige, dass das nicht braucht. Nein, Entschuldigung.
Sehr wenige.
Weiß ich gar nicht. Ich bilde mir ein, dass ich davon mal gehört hätte, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Ja. Ich habe nur immer mal gesehen, dass da irgendwie nachts auch alle möglichen Touristenflieger landen und starten und habe mich dann, da wird gerade gesagt, Köln hat zum Beispiel kein Nachtflugverbot. Da ist ja auch dann UPS unterwegs. Also ich glaube, es gibt mehrere Flughäfen, die es eben nicht haben.
Hannover auch nicht. Doch nicht.
Ah. Hat Hannover überhaupt einen Flughafen? Nein. Also ich würde sagen, es ist ein Flugplatz. Kein Flughafen.
Naja, kaum gegenüber Bremen.
Da war ich noch nie.
Das weiß ich nicht. Bremen ist niedlich. Da kannst du direkt eigentlich im Terminal parken mit dem Auto.
Ja, komm, Hannover ist auch nicht viel größer. Irgendwann, als gestreikt wurde mal, da hieß es, alle 32 Starts und Landungen wurden in Hannover gecancelt.
Oh.
Also so viele starten in Frankfurt halt in einer Dreiviertelstunde.
Wahrscheinlich noch mehr.
Ja. Ja, stimmt, wahrscheinlich noch mehr. Nur auf der Startbahn West, die ich immer einsehen konnte, aus meinem Kinderzimmer.
Oh je, da kommt jetzt das Kindheitstrauma wieder her.
Nein, es war doch schön. Ich habe da auch immer Kindheitserinnerungen, wenn so ein Flugzeug aus dem Wald kommt.
Sehr gut.
Haben die auch mal was abgeworfen oder so?
Nee, glücklicherweise nicht. Ich hatte mal ein bisschen Angst, dass mal eins nach dem Start abstürzt und bei uns im Haus landet.
Genau. Annas liebste Kinderbuchgeschichten. Kommt ein Flugzeug aus dem Wald und die geht die Geschichte weiter. Ja. Sehr gut.
Aber zurück zur Post. Ich hatte in den Kommentaren hier schon gelesen, dass die meisten Leute sowieso schon relativ selten Post bekommen. Und irgendwo war auch was hier von Surfax. Montags gibt es hier schon seit Jahren keine Briefe mehr. 2 Wochen Laufzeit sind keine Seltenheit. Wenn das jetzt schon, bevor die das jetzt alles so reduzieren, schon so war, was passiert denn dann? Also, wenn das jetzt die Konsequenz wäre von den neuen Reduzierungen, aber wenn es vorher jetzt schon so lange Laufzeiten gab?
Vielleicht wird es ja auch nicht mehr schlechter, wer weiß. Vielleicht ändert sich gar nichts für die Leute. Aber, ja, weiß nicht. Ich finde, Malte hat schon ganz gut darauf hingewiesen. Irgendwie arbeitet die Post an vielen Stellen so ein bisschen an der Selbstabschaffung. Und irgendwann hat mein Eindruck, ist es dann nur noch so, dass sie sozusagen ihren öffentlichen Auftrag erfüllen muss, dass überhaupt noch Post zugestellt wird. Dann kriegt man wahrscheinlich nur noch einmal die Woche irgendwie Briefpost. Weiß ich nicht. Ganz, ganz unwahrscheinlich finde ich es nicht.
Das ist halt so eine Rollenfrage, ne? Was ist die Post denn heute im Jahre 2024 noch? Hat sie noch einen sehr wichtigen Auftrag in der öffentlichen Daseinsvorsorge oder ist sie zuallererst ein Wirtschaftsunternehmen? Und bei dieser Postfrage bin ich da manchmal ein bisschen unschlüssig, wie ich das bewerten soll. Also, oder ob letzten Endes ja auch, sag mal, man kann ja jetzt nicht nur mit dem Finger auf die Post zeigen, es ist ja auch eine gesellschaftliche Frage. Also, wo wollen wir denn damit hin? Müsste man nicht jetzt, wenn die Post nicht mehr als wichtig erachtet wird, dann eben stärker darauf hinwirken, dass eben zum Beispiel die Wirtschaft auch wirklich jetzt die Digitalisierung in der Zustellung, meinetwegen von Rechnung ist jetzt mein liebstes Beispiel, weil das immer Konsequenzen hat, wenn man sie nicht bezahlt, dann eben dann vorantreibt. Warum bekomme ich denn so viel Papierkram denn immer noch? Ne? Also das, wenn wir über Klimaschutz reden, wenn wir über Reduzierung von durch die Gegend fliegen, wie Volker vorhin schon sagte, wenn der Kram jetzt mit dem LKW durch die Gegend fährt, es ist sicherlich der CO2-Bilanz eine Verbesserung, aber es könnte eigentlich noch viel besser sein. Also man kann sich ja kaum schwerlich damit zufrieden geben, weil an vielen Stellen es ja gar nicht trotzdem weiter nicht nötig ist eigentlich, dass man das noch ausdruckt, verpackt und dann eben auf den Weg schickt. Und diese Konsequenz fehlt mir da einfach an der Stelle. Also das im Prinzip nur der Bote stellt so ein bisschen seine Arbeit ein oder reduziert sie, aber das zu transportierende Gut, darüber reden wir an der Stelle nicht. Also wir reden jetzt darüber, aber ich finde in der Diskussion, in der öffentlichen, ist das viel zu kurz gekommen.
Entschuldigung, ich musste gerade lachen, weil ich einen sehr, sehr schönen Kommentar gelesen habe. Mit der Reduktion der Zustellungsfrequenz war der Hinweis von Surfax, wenn die Müllabfuhr einmal monatlich Altpapier abholt, bringt sie künftig Briefe gleich mit, dann hast du immer so ein Durchwechseln. Es ist immer die gleiche Menge an Papier bei dir rumliegen.
Aber wie ist das denn bei euch? Kriegt ihr echt auch noch so viel Briefpost?
So Handwerker, also
ich kriege halt fast nichts.
Sind sind, ich habe noch nie einen Handwerker gehabt, der irgendwie digital sowas verschickt. Die schicken das immer schön noch mit Briefmarke drauf und so. Also mir gefällt das gar nicht. Ich hätte das auch gern digital, weil es dann auch viel besser abzuheften ist oder beziehungsweise eben nicht abgeheftet werden muss, sondern einfach nur gespeichert wird. Aber es gibt immer noch, ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass wie viel da tatsächlich noch auf dem Papierweg dann da auch kommt.
Okay. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, die letzten Jahre ist es wirklich sehr viel weniger geworden. Also ich habe immer viel irgendwie, Krankenkasse hat immer ständig Briefe geschickt und von der Bank kriegt man immer mal was und das ist alles jetzt halt nur noch digital bei mir und wahrscheinlich bei den meisten Leuten.
Anna kennt wieder diese alte Erfindung Brief nicht.
Doch,
kenne ich. Wozu ist eigentlich dieser Kasten da vorne an der Wohnung? Was macht der eigentlich?
Ja, genau. Warum kommt da mal einer vorbei und steckt da irgendwie Papier rein? Ich fand aber übrigens auch schön aus dem Chat diese Eingabe mit der posttraumatischen Erfahrung bei Anna. Das war ein gutes Wortspiel.
Oh, der hat bei mir so lange gebraucht. Ich habe mich vorhin gefragt, warum posttraumatisch? Aber jetzt verstehe ich es.
Ich habe es auch nicht gecheckt.
Es war so ein bisschen higher sophisticated jetzt.
Ja, das war Volker, das haben wir nicht gepackt.
Nee,
haben wir nicht verstanden.
Manchmal dauert es halt länger. Danke nochmal, Malte, für den Hinweis.
Und Surfax weist noch drauf hin, ja, kein Wunder, dass Anna ihre Kündigungen nicht wahrnimmt. Die liegen alle
da drin. Die häufen sich da schon. Dritte Mahnung. Hören Sie auf, für uns zu arbeiten.
Wenn mir Heise noch eine Briefpost schickt, dann kann ich auch nichts machen.
Müsste man sowas nicht per Einschreiben Rückschein machen, dann müsste dich auch jemand an der Tür abfangen. Egal.
Aber sehr richtiger und wichtiger Hinweis, ne? Der Kasten ist für die CT, steht da ja auch im Chat.
Genau.
Ach ja, stimmt.
Ja, also jetzt hier nicht zu offensiv die Abschaffung von
Nein,
Papier jetzt fordern. Es gibt da noch so ein kleines Standbein.
Aber die gibt es auch digital.
Ja, gibt es auch. Aber so richtig auch. Schön ist das so nur mit diesem haptischen Erlebnis und so.
Ich finde auch. Das ist irgendwie, Magazinlesen ist irgendwie so schöner.
Genau,
aber tatsächlich
dran riechen.
Tatsächlich haben wir auch immer wieder die Problematik, dass dadurch, dass eben längst nicht mehr so, sagen wir mal, die Zustellung nicht mehr ganz so läuft, wie sie früher mal gelaufen ist von der Post, dass sich ab und zu Abonnentinnen und Abonnenten darüber beschweren, dass ihre CT nicht rechtzeitig ankommt. Und wenn dann Montag nicht geliefert wird, die CT aber eigentlich schon für Abonnenten am Freitag hätte da sein sollen oder am Samstag spätestens, dann kommt sie halt erst am Dienstag. Und dann ist das schon irgendwie komisch. Ich meine, dann ist die CT schon vergilbt, bevor man sie gelesen hat.
Ja,
das ist dann auch nicht schön.
Hat sie schon den Status eines historischen Dokuments.
Dann muss vielleicht Heise ein eigenes Postzustellungs...
Ein Papyrus.
Ja, ich weiß nicht. Aber es gibt ja immer, ich habe auch hier wieder gesehen, es gibt ja durchaus einige, die sich da als Konkurrenz etablieren wollen. Weil ich glaube, das ist ja durchaus auch eine Chance für andere, wenn die Post halt nicht mehr so zustellt und es aber trotzdem an bestimmten Stellen noch nötig ist, dass man da versucht, nochmal zwischenzukommen.
Vielleicht gibt es einen heißen Postservice demnächst.
Ja, weiß ich nicht. Ein ganz heißer Postservice.
Wobei dieser Wettbewerb ja nicht zu einer Verbesserung geführt hat, nach meinem Gefühl, sondern ja eher das Ganze so ruinös betrieben wird. Ne? Also das sind ja auch Verlage, die dann einfach ihre Zusteller, die sie für die Tageszeitung einsetzen, dann nochmal so zweitverwerten, dass sie dann eben die Briefe einstecken. Und auch da kann man ja einiges mit erleben, wie ich auch schon selber festgestellt habe.
Was kann man da erleben?
Naja, dass es ewig dauert, bis dann die Briefe mal ankommen.
Ach so,
oder
okay.
Zu welchen
ich dachte, Tagen irgendwas sind. Spannendes noch so, aber das klang so, kann man was erleben.
Ja, aber ja, leider nichts Schönes, ne?
Das ist Pech. Ach Mensch.
Ja.
So, wir müssen jetzt mal weitermachen. Ich habe eine Anzeige bekommen, dass meine Maus bald leer ist.
Oh.
Und wenn mir meine Maus hier alle geht, dann habe ich ein ziemlich großes Problem. Dann können wir hier nämlich nicht weitermachen. Aber ich kann sie leider auch nicht laden, während ich sie benutze.
Was raten wir wohl, hast du für eine Maus? Na? Chat, was hat sie für eine Maus, dass sie nicht... Oh, jetzt hat sie es verraten. Mit der man nicht mehr arbeiten kann,
ja, es ist
wenn sie geladen werden muss. Das ist, also, das ich ist weiß nicht, das ist immer noch...
Dass da noch keine Solarzelle drauf ist, die ist so schön flach.
Ja, oder dass man es einfach vorne anstöpseln kann. An der Tastatur kann ich es ja auch anschließen und die weiter benutzen. Maus nicht.
Ich verstehe es immer noch nicht. Ich glaube, es wird mein ewiges Rätsel sein. Das ist bestimmt eine Johnny Ive-Entscheidung gewesen aus Designgründen. Und in der Mitte muss der Aufladedings sein, sonst wird das mein Symmetrieempfinden.
Ja, aber deshalb müssen wir jetzt weitermachen, weil sonst habe ich wirklich ein Problem, wenn die nicht mehr gehen.
Ja, okay.
Auf Reserve fahren, das geht immer.
Also, gehen wir mal los in die nächste Rubrik.
Der Nerdgeburtstag der Woche.
Der Nerdgeburtstag. Das ist James Dewey Watson, US-amerikanischer Molekularbiologe und Entdecker der Doppelhelix-Struktur der DNA. Und er wird am Samstag 96 erlebt. Er ist sehr alt, aber er lebt.
Sehr gut.
Ich habe hier
der
auch
alte Holzmichel.
Dank guter DNA.
Ja. Sehr gute DNA hat er offenbar.
Genau. Der gute James, der ist hochbegabt und er hat schon im Alter von 15 Jahren angefangen, Zoologie zu studieren. Und als er dann das erste Mal eine Röntgenaufnahme von DNA gesehen hat, hat er beschlossen, in die DNA-Forschung zu gehen. Er hat dann in Cambridge geforscht und entwickelte dort zusammen mit einem Kollegen das Doppelhelix-Modell der DNA, das 1953 veröffentlicht wurde. Die Entschlüsselung der DNA-Struktur legte dann den Grundstein für die Genforschung und auch Gentherapie. Da habe ich hier auch noch ein Bild von, also das ist der Watson und das ist sein Kollege, der, wie heißt er, Francis Crick heißt der. Für die Entdeckung bekamen die beiden 1962 den Medizin-Nobelpreis. Tatsächlich waren da aber auch noch andere Wissenschaftler an der Entdeckung beteiligt, was von Watson aber nie anerkannt wurde. Watson und Crick hatten sich nämlich an den Forschungsergebnissen und Röntgenstrukturdaten der Londoner Wissenschaftler Rosalind Franklin und Maurice Wilkins bedient, ohne die beiden um Erlaubnis zu bitten. Wilkins bekam aber glücklicherweise trotzdem zusammen mit den beiden anderen den Nobelpreis. Rosalind Franklin ging allerdings leer aus, obwohl sie maßgeblich an den Ergebnissen beteiligt war. Und dass James Watson trotz seiner wegweisenden Entdeckung durchaus ein streitbarer Wissenschaftler ist, wird auch durch einige seiner Äußerungen in Bezug auf Genetik deutlich. Er hält nämlich zum Beispiel schwarze Menschen aufgrund ihrer Genetik für unintelligenter als Weiße und er spricht sich für Abtreibungen aus, wenn die genetische Analyse eines Embryos ergibt, dass das ungeborene Kind homosexuell sein könnte. Aufgrund dieser Aussagen bekam Watson berufliche und daraufhin auch finanzielle Probleme und deshalb ließ er 2014 seine Nobelpreismedaille versteigern. Ein russischer Oligarch hat die dann für 4,8 Millionen Dollar ersteigert und hat sie dann aber Watson zurückgegeben, weil er ihn für einen herausragenden Wissenschaftler hält.
Okay, das ist ja dann völlig gescheitert. Also das Experiment von dem Watson, dass er sozusagen ein bisschen, wie soll man sagen, Buße tun wollte ja anscheinend oder zumindest so tun wollte, als ob, jetzt hat er dafür seine Medaille trotzdem behalten können und das Geld ist natürlich woanders hingegangen.
Stimmt, nee,
natürlich.
Das hat er, glaube ich, schon bekommen, oder? Es wurde ja versteigert.
Ich hätte gehofft, dass er das für einen guten Zweck versteigert hat.
Nee, das hat er schon für sich.
Das ich ist glaub, okay, das ist ja noch, dann ist das dann
der hatte
ist das
ja kein Geld mehr.
Eine idiotische Aktion. Ja, stimmt,
das war er hatte kein Geld mehr, er brauchte das. Ja, er ist halt, ich glaube, er ist halt wirklich
6 Millionen Dollar braucht man nicht. Also,
ist ja irgendwie so eine Geburtstagsparty hier, die man sofort wieder verlassen möchte, ne?
Ja, es tut mir auch leid, aber das konnte ich ja auch nicht unerwähnt lassen, dass der wohl ein ziemliches
Gottes Willen, das gehört ja auf jeden Fall dazu.
Ja.
Also ja, der ist kein netter Mensch, es ist ein scheiß Typ.
Ein scheiß Typ, hervorragend.
Im Livestream kann man nichts wegpiepsen.
Und ich wollte gerade noch den Witz machen, dass ob die beiden gerade eine IKEA-Stehlampe zusammenbauen auf dem Foto.
Ja, und irgendwas falsch gemacht haben.
Ja, so genau. Gucken. Da oben muss es hin. Oder wo
also
ist
mindestens,
dieses Teil?
Mindestens der links unten hat gar keine Ahnung und der rechte, der ist der, ne, also hier der Watson, der ist halt der große Erklärer. Genau, weil gerade noch mal im Chat gefragt wurde, Anne hatte das durchaus eben in der Geschichte erwähnt, dass Rosalind Franklin da eigentlich wahrscheinlich diejenige gewesen wäre, der Nobelpreis auf jeden Fall gebührt hätte. War das richtig gesagt? Egal, ihr wisst, was ich meine.
Ja,
das hatte ist ich ein bisschen
erwähnt.
Schade.
Habt ihr nicht zugehört?
Wie kann man so ein Idiot sein?
Aber so können wir doch diese Rubrik ummünzen, dass wir jetzt dann eben diese Aufmerksamkeit dieser Frau widmen einfach und sagen, da haben wir jetzt mal darauf aufmerksam gemacht, dass das eben im historischen Kontext eben leider übersehen wurde und dieser Zeitgenosse eben, dem gratulieren wir jetzt einfach mal nicht.
Nee, dem gratulieren wir nicht.
Nee.
Aber er hat trotzdem Geburtstag, deshalb konnte ich ihn ja hier erwähnen. Hier wurde schon gesagt, ich hätte ihn vielleicht nicht auswählen sollen.
Aber ich finde es trotzdem ganz gut, darauf hinzuweisen. Leider sind nicht alle Menschen immer nett. und haben trotzdem Geburtstag und haben trotzdem und ja was Wegweisendes.
Ja, ja, das kann man ihm halt nicht absprechen.
Das ist ja auch noch so, ja.
Das stimmt. Oh Gott, jetzt kommt hier Software-Update, irgendwas, Passwort eingeben, was ist hier los?
Für die Magic was ist hier los? XZ-Tools angegriffen worden.
Hast du den SSH-Port offen? Genau.
Die Batterieanzeige wird aktualisiert.
Okay, machen wir schnell weiter, ja, bevor hier bei mir alles abstürzt. Wir haben ja noch ein Thema offen. Und zwar, das europäische New Car Assessment Program hält Touchscreens in modernen Autos für ein Sicherheitsrisiko. Zum einen, weil die Fahrer beim Bedienen der Displays zu sehr abgelenkt wären und zum anderen, weil diese Touchscreens in jedem Auto anders funktionieren und man sich in einem fremden Auto nicht direkt zurechtfinden würde. Deshalb möchte die Euro-NCAP, falls man das so sagt, oder Euro-NCAP, zusammen mit der Autoindustrie neue Kriterien für die Mensch-Maschine-Schnittstelle im Fahrzeug einführen und möchte vor allem wieder mehr Knöpfe im Auto sehen. Haltet ihr das für einen guten und auch realistischen Vorschlag?
Ich halte das für einen sehr sinnvollen Vorschlag. Ich kann auch gleich erklären, warum. Ich muss nur gerade gucken, wie die Aussprache ist. Ich hatte mich gerade gefragt, ob man das eventuell NCAP nennt.
Vielleicht nennt man es auch NCAP.
Ich weiß es nicht, tatsächlich. Das wissen bestimmt hier unsere Auto-Experten. Irgendwie hätte ich gedacht, dass es möglicherweise NCAP ausgesprochen wird. Aber keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht so spontan sehen. Ich will jetzt hier auch keine Akzente prüfen. Ach komm. So, das muss jetzt der Chat mir sagen. NCAP. Wenn dann, ja, NCAP. Ich hätte das mal gehört.
Ja, gut, NCAP. Sorry. Wusste ich nicht.
So wie, egal. Warum finde ich das ganz gut? Es ist ja nicht nur so, dass, es gibt ja manche, die treiben die Touchscreen-Bedienung sehr weit. Also im Sinne von, es werden Schalter und Mechaniken weggelassen, die es bisher gegeben hat. Die machen das Auto weniger anfällig natürlich, wenn man nur noch ein Lenkrad hat und sonst nur noch Touch. Aber das macht natürlich eine deutliche Umgewöhnung oder erfordert eine deutliche Umgewöhnung. Deswegen und vor allem mit diesem Hintergrund, dass man sagt, ich sollte mich in ein Auto setzen können, die sind natürlich alle ein bisschen verschieden, aber grundsätzlich, wenn ich sage, oh, das ist ein Automatikauto, dann sollte ich in der Lage sein, dieses Auto auch fahren zu können, ohne eine große Schulung haben zu müssen. Warum sage ich das? Ich bin letztens eine Autoprobe gefahren. Ein amerikanisches Elektroauto, ohne den Markennamen zu nennen.
Tesla.
Was? Sie hat es gesagt, ich war das nicht. Und die neueste Modellreihe hat tatsächlich keinen Blinker mehr. Also hat schon noch einen Blinker, Entschuldigung, aber der ist auf dem Lenkrad als Touchknöpfe, als Touch-Buttons. Das sind sogar noch Buttons, aber schon diese Veränderung ist erstmal sehr verwirrend. Ich will nicht sagen, dass man sich nicht dran gewöhnen kann, aber die Frage ist halt, was verbessert man damit, außer ein Verschleißteil wegzunehmen, das aber in quasi keinem Auto jemals kaputt gegangen ist, gefühlt. Oder ist euch schon mal ein Blinker kaputt gegangen? Ist er schon mal abgebrochen? Hat der Blinker mal nicht funktioniert, außer die Glühbirne, die vielleicht dann draußen nicht mehr ging? Und da ist so ein bisschen die Frage, wird da nicht wegrationalisiert, einfach nur, weil man meint, so, wir wollen jetzt alles in diesem Auto steuern, nur noch elektronisch und über irgendwelche Touchdisplays. Also ich muss zum Glück den Blinker nicht mit dem Touchdisplay bedienen, aber Vorwärts- und Rückwärtsgang ist vorgesehen, mit dem Touch-Display einzuschalten. Also man muss in diesem Auto nach oben wischen an der Seite des Touch-Displays, um in den Vorwärtsgang zu kommen. Oder wenn man rückwärts fahren will, nach unten wischen. Was ich erstmal und auch übrigens nicht von dem Mitarbeiter dieses Autohauses mitgeteilt bekommen habe, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, das ist nämlich ein Fallback. Was passiert denn nämlich, wenn der Touchscreen nicht mehr funktioniert? Das ist ja auch nochmal eine Sicherheitsfrage an der Stelle, die über das hinausgeht, ob das jetzt verwirrend ist, damit zu fahren oder nicht. Wenn der Touchscreen nicht mehr funktioniert, aus Gründen, weil irgendjemand mir das Glas kaputt gehauen hat oder mir irgendwas reingefallen ist, dann gibt es tatsächlich ein Fallback, und zwar über dem Rückspiegel im Auto gibt es tatsächlich Buttons. Und dann kann ich da sozusagen meine Gänge schalten. Das ist halt auch sehr witzig. Und da ist die Frage, muss man das so weit treiben? Und abgesehen davon, dass ich eine Zubehörindustrie damit anfeuere, weil es gibt tatsächlich für Teslas inzwischen schon Zubehör, sodass ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die per USB angeschlossen werden oder drahtlos sind. Damit kann ich Taster nachrüsten, damit ich wieder Shortcuts sozusagen habe, um nicht alles in Untermenüs suchen zu müssen. Das finde ich halt schon ein bisschen übertrieben möglicherweise. Grundsätzlich ist es schon so, dass man damit natürlich fahren kann. Es ist erstmal eine Umgewöhnung. Und wie gesagt, wenn ich ein Auto wechsle, dann ist es erstmal ein bisschen komisch. Aber grundsätzlich weiß ich halt nicht, warum man diese Sachen so weit wegrationalisieren muss. Also, weil es damit eben keine, ich sag mal, allgemein nachvollziehbare Bedienung mehr gibt in dem Auto.
Muss mal dazwischen grätschen, weil im Chat haben tatsächlich etliche schon den Blinkerhebel abgerissen. Also
echt?
So exotisch scheint das jetzt nicht zu sein.
Aber es haben alle gesagt, dass es nicht oft passiert ist.
Ja gut. Ja,
aber einmal in 40 Jahren, einmal in 15 Jahren.
Es ist passiert, Ich glaube, der gute Mittelweg liegt da vielleicht tatsächlich zum Beispiel in Solid-State-Buttons, ne, die das haptische Feedback dann simulieren und dann eben aber trotzdem stabiler sind als jetzt dann ein mechanischer Knopf. Es ist ja aber insgesamt ja eine relativ interessante Woche gewesen, jetzt mit Blick auf Touchbildschirme. Also es ist ja einerseits ist es ja diese Geschichte mit dem Appell, dem Plädoyer doch wieder mehr Hardware-Knöpfe einzusetzen. Wenn ich den Chat betrachte, sehe ich, das hat viele Freunde, einfach jetzt auch mit Blick auf Orientierung. Und zum anderen ist es aber auch so, dass ja in Deutschland die Landesmedienanstalten jetzt dann eben auch mit Blick auf In-Car-Entertainment-Systeme den mehreren Autoherstellern, unter anderem dem amerikanischen, dem Volkart auch gefrönt hat, dann aufgetragen haben, dass sie künftig dann in ihrem Entertainment-System zum Beispiel öffentlich-rechtliche Programme dann entsprechend berücksichtigen müssen. Das tun sie teilweise ja jetzt schon. Es gibt ja Apps, wo man dann eben auch darüber Radio hören kann, aber es geht dann dahin, dass das eben unter die Mediengesetze Deutschlands fällt und dann eben, sag ich mal, auf der höchsten Ebene und in einer bestimmten diskriminierungsfreien Art und Weise. Also sprich nicht, man kann seine eigenen Apps voranstellen und irgendwann unter ferner Liefen kommen normal diese anderen Medienangebote, sondern man hat zum Beispiel eine Sortierung, die alphabetisch ist oder sowas. Und das ist ja auch recht interessant, weil das kann man jetzt darüber streiten, ob das zeitgemäß ist. Aber es zeigt ja letzten Endes auf, die Entwicklung, die das Ganze genommen hat jetzt im Auto. Das ist ja auch eine Folge davon, dass ja alles sich auf eben diesen Bildschirmen abspielt. Und wir dieses Knopfzeitalter leider Gottes bei vielen Fahrzeugmodellen ja hinter uns gelassen haben.
Aber sind denn die Knöpfe wirklich so viel besser? Also sind die denn das Beste, was es geben könnte? Weil ich finde auch Knöpfe schwierig im Auto. Also
Sprachsteuerung oder wie?
Ja, zum Beispiel. Weil ich finde, also auch bei Knöpfen finde ich es auch kompliziert manchmal. Ein
Schraubenzieher.
Naja, also ich meine, wie soll ich sagen, früher hat man natürlich oft Knöpfe gemacht, weil man es nicht anders konnte. Dann hat man irgendwann gesagt, oh, Knöpfe sind ganz gut, weil ich sie gut ertasten kann, ohne halt irgendwo hinschauen zu müssen. Also das kann man ganz gut. Ich weiß, der dritte Knopf von rechts, der macht, keine Ahnung, weiß ich nicht, einen Rückwärtsgang an? Nee, das ist natürlich Quatsch. Aber genauso wie Gangschaltung zum Beispiel, die kann man blind bedienen irgendwann. Das geht halt in diesem Falle wirklich nicht gut. Also in dem Falle dieses Teslas, den ich hier fahren bin, geht das wirklich nicht gut. Ja, das blind zu machen, während ich andere Dinge tue, dann, man will auch nicht blind, während man fährt, natürlich plötzlich einen Rückwärtsgang schalten, das ist sehr unangenehm. Aber solche Dinge zu machen, ist halt schwierig. Oder zu sagen, oh mein Gott, die Klimaanlage ist jetzt gerade doch zu warm oder keine Ahnung was, oder mir ist zu kalt. Und dann muss ich zwangsweise über ein Touchdisplay ohne ein haptisches Feedback diese Dinge machen. Und ich schaue in dem Moment tatsächlich weg von der Straße, auf die Mittelkonsole sozusagen und muss dann teilweise noch in Untermenüs. Und ich glaube, das ist die Kritik, die da sozusagen von der NCAP geübt wird. Das ist tatsächlich ein Problem, weil man dann, keine Ahnung, mehrere Sekunden abgelenkt ist. Das ist ungefähr so, wie man ja sagt, die Leute dürfen nicht das Handy bedienen, während sie Auto fahren. Und das ist quasi genau das Gleiche. Und es sind tatsächlich Funktionen, die jetzt nicht immer essentiell sind, aber die auch Komfortfunktionen, die man durchaus öfter mal benutzt, die sind halt teilweise nur mit mehreren Touch-Treffern und ja auf diese nicht haptisch feedbackgebenden Buttons zu steuern. Und das kann ich schon mir vorstellen, dass das einfach das Unfallrisiko durchaus erhöht. Aber das Tolle ist ja, diese ganzen Autos haben ja megamäßig viele Assistenzfunktionen, die dann vielleicht wieder verhindern, dass es einen Unfall gibt. Trotzdem finde ich es schwierig.
Ist also, aber vielleicht nicht diese Entwicklung zu Touchbildschirmen auch daher gekommen, dass man darauf vertraut hat, dass ja das Autofahren sowieso immer mehr autonom geschieht? Also, dass der Fahrer ja gar nicht mehr diese Ablenkung hat, weil er gar nicht mehr aktiv steuern muss. Und ich meine, da hat man ja nun auch festgestellt, dass das eher ein Traum war und dass jetzt, wo wir sind, sind wir ja noch dann da von Verlässlichkeit und Nutzbarkeit ja entfernt.
Ja, aber das ist ja, also gerade bei Tesla ist ja so, dass die ja auch das sehr vorantreiben und immer wieder ja auch der Firmenchef gesagt hat, wie weit sie schon sind beim autonomen Fahren. Und das hat halt wahnsinnig viele Assistenzfunktionen und es hält automatisch Abstand zum vorfahrenden Auto und passt sich dir in der Geschwindigkeit an etc. pp. Insofern ist natürlich da auch so ein bisschen das Gefühl, man kann sich mehr Zeit nehmen und gerne mal kurz da drauf schauen, ohne, wie es bei einem normalen Auto wäre, dass diese Assistenzfunktion nicht hat, dann plötzlich dem vorfahrenden Auto hinten drauf zu klatschen. Also das geht schon ein bisschen Hand in Hand. Ne? Ist jetzt ja nicht so, dass das irgendwie Autos komplett ohne solche Assistenzfunktionen sind oder ich kenne jetzt kein Auto, bei dem es die, also wo halt so eine reine Touch-Funktionalität eingebaut wird, auf der anderen Seite aber eben nicht solche Assistenzfunktionen vorhanden sind. Witzigerweise machen es die Chinesen. Wir haben ja gerade das Xiaomi-Auto vielleicht, oder ich weiß nicht, falls sich Leute dafür interessieren, in den letzten Tagen gesehen, das jetzt in Verkauf gegangen ist in China. Die haben sehr viel ja sich inspirieren lassen von Tesla und anderen, aber haben trotzdem nicht drauf verzichtet. Die haben trotzdem noch diese Hardware-Buttons und so, zum Teil zumindest mal Blinker und solche Dinge. Was mich übrigens wundert, fällt mir gerade ein, Deutschland ist doch dafür bekannt, alles zu regulieren. Ich wundere mich, dass man überhaupt Autos auf die Straße oder eine Zulassung für Autos bekommen kann, die keinen klassischen Blinkerhebel haben oder keine physische Gangschaltung oder sowas. Das wundert mich tatsächlich. Eigentlich hätte ich gedacht, dass die deutsche Straßenverkehrsordnung das gar nicht anders zulässt, aber scheint ja doch so zu sein.
Da gab es die Fantasie nicht, dass sowas möglich ist.
Vielleicht ändert sich das ja jetzt, weil diese Forderung hilft ja sonst nichts. Ne?
Ja.
Aber ja, also es ist schon interessant. Es war eine echt komische Erfahrung und ich habe mich unsicher gefühlt in diesem Auto. Mhm. Also unsicher in der Bedienung. Ich habe mich gefragt, kann ich mit diesem Auto überhaupt richtig losfahren? Aber ging dann doch. Die Assistenzsysteme haben geholfen.
Würde Anna ihren Computer mit einem Seilzug steuern, dann hätten wir jetzt auch nicht das Problem, dass wir jetzt ganz schnell weitermachen.
Ja, ich habe gerade nachgeschaut, die Maus hat noch 2%.
Das reicht doch für drei Tage.
Die dann Frage ist, hast du auswendig gelernt oder nicht?
Zum Supercharger.
Die sind zum Glück schon hier in unserer Stream-Software drin.
Schiefgehen.
Ich habe noch ein paar Bilder, die ich euch gerne zeigen würde.
Zu den Buttons? Ach so.
Nee, wir reden schon über das Quiz. Entschuldigung. Wollen wir damit starten?
Jawohl.
Alright.
Die Quizfragen der Woche.
Diese Woche geht es um Digitalkameras.
Ach du grüne Meine. Malte, das ist doch was für dich. Nicht?
Ja, also ich vertraue jetzt darauf, dass ja Nico Ernst, glaube ich, mitliest hier im Chat.
Der kann bestimmt alles beantworten.
Der Kamera-Joker ist dann.
Ja, also Aufhänger dafür ist, dass in Chile die größte Digitalkamera der Welt vorgestellt wurde. Im Vera C. Rubin Observatory. Sie soll über 10 Jahre eine Zeitrafferbeobachtung des Nachthimmels erstellen. Und deshalb reden wir jetzt mal über die Anfänge von Digitalkameras. Frage Nummer 1. 1975 entwickelte Kodak den ersten tragbaren Prototypen einer Digitalkamera. Welcher Fakt stimmt? Massenspeicher war eine Kassette. Die Belichtungszeit betrug mindestens 8 Sekunden. Sie musste beim Fotografieren an einem Computer angeschlossen sein. Oder der Speicher und Akku war in einem Rucksack. Waren.
Das ist eine knackige Frage, weil eigentlich mehreres zutreffen könnte.
Ich wollte auch sagen, es klingt alles nicht so völlig, ist nicht völlig außen vor.
Kassette würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Belichtungszeit halte ich auch jetzt für ziemlich unpraktikabel. Nicht. Also ich könnte mir D gut vorstellen, aber C könnte ich mir auch gut vorstellen.
An Computer angeschlossen sein. Also ja,
dass sie gar nicht wirklich portabel war.
Da steht ja auch tragbar. Steht ja nicht, dass das irgendwie so ein Hosentaschengerät ist, ne? Also klar, das kann schon sein. Ha, ja, jetzt müsste man sich mit sowas auskennen, das würde helfen. Wobei auch durchaus früher vergleichsweise lange Belichtungszeiten gebraucht wurden, aber auch
8 Sekunden ist eine lange Zeit.
8 Sekunden ist schon lang. Das ja, fühlt sich ja fast schon an wie hier so eine Plattenaufnahme von früher, weißt du, die man so aus so Western und so kennt.
Genau.
Aber ich habe keine Ahnung.
Dann müsst ihr raten.
Ja, sollen wir uns aufteilen, damit wir unsere Chance vergrößern
ja,
auf 50%, dass irgendwie was richtig ist. Was
kommt denn für dich in Betracht?
Also, das mit der Kassette kann ich mir irgendwie so gar nicht vorstellen, aber ist bestimmt richtig. ich hätte jetzt, ich glaube, ich hätte C genommen sonst, denn du hast ja eben zu D tendiert, ne?
Ja, dann nehme ich D, ja.
Okay, also C ist, sie musste beim Fotografieren an einem Computer angeschlossen sein und D ist, Speicher und Akku waren in einem Rucksack. Und die richtige Antwort ist A.
Ah, Mist.
Es war die Kassette.
Es war wirklich eine Kassette.
Ja, da habe ich ja auch ein Bild für euch. Genau, also das Bild wurde auf der Kassette gespeichert. Und der Ingenieur bei Kodak, der das gemacht hat, der nahm 2 CCDs und ausrangiertes Labormaterial und bastelte daraus eine erste tragbare Digitalkamera. Als Datenspeicher fungierte dabei ein Kassettenrekorder, der 23 Sekunden benötigte, um ein Bild zu speichern.
Ist ja noch länger als 8 Sekunden.
Ja. Und ein Nerdwissen habe ich von Markus noch bekommen. Zwar ließ sich Kodak das Verfahren patentieren und verdiente Milliarden mit den Patenten, aber wollte sich nicht durch unerprobte Konkurrenz im eigenen Haus das Geschäft gefährden. So blieb es erst einmal nur bei den Prototypen. Als Kodak später mit ins digitale Kamerageschäft einstieg, war für sie bereits der Zug abgefahren. Den größten Teil des Kuchens teilten andere Konzerne unter sich auf.
Blöd gelaufen. Gute Frage. Womit hat man die Bilder dann eigentlich angezeigt? Weiß nicht, vielleicht war das mit dem C64. Nee, gab es noch nicht. Den C65 gab es aber auch noch nicht zu der Zeit.
Das war aber der hätte das Mitte sicherlich der 70er. Gekonnt. Das stimmt.
Ja, wahrscheinlich hätte der das, hätte es einfach ausgelesen. Auf dem Monitor. Sehr schön. Ja, das ist natürlich die naheliegendste Antwort.
Das auf unbekannte Monitor. Gerät.
Aber man muss es ja auch auslesen. Keine Ahnung. Ja, okay. Tatsächlich, okay. Eine Kassette. Das habe ich noch nie gesehen, dieses Bild.
Beide werde kein Punkt.
Vergessen.
Das geht ja
aber es gibt ja die nächste Chance. Frage 2. Ja, welcher Hersteller brachte 1991 erstmals eine Consumer-Digitalkamera auf den deutschen Markt? Sony, Fujifilm, Canon oder Logitech?
Oh Gott.
Also Logitech glaube ich nicht.
Was waren denn die Sony. Ersten 1991? Ach du Jemine. Hätte jetzt ja irgendwie. Sony
könnte natürlich Canon, sein, Fujifilm könnte Canon, auch gut sein.
Tja, Fragen über Fragen. Sony ist natürlich schon immer relativ früh bei so einem Zeug gewesen, ne?
Ich tendiere auch ein wenig zu Sony.
Aber ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich überraschenderweise Logitech. Dann wär's,
wahrscheinlich
ist es
ein Fujifilm oder so. Ja, A. Ich sage A.
A ist Sony.
Sony.
Ja.
Volker?
Ich habe auch A gesagt, aber okay. Ich habe keine Ahnung.
Zweimal A, zweimal falsch.
Ist Canon wahrscheinlich.
Es ist Logitech.
Doch, Logitech. Verdammt.
Ja. Da habe ich auch wieder ein Bild für euch.
Hatten wir nicht letztens noch?
Das ist die erste Digitalkamera für Normalos. Das ist die Logitech Photoman FM1. Und die wurde auf der CeBIT 1991 vorgestellt.
Krass.
Dann habe ich hier noch Nerdwissen wieder. Der CCD-Sensor löste in überschaubaren 376 mal 240 Bildpunkten und 256 Graustufen auf. Aus, wahrscheinlich.
Nee, auf. Ist schon richtig. Auf. Auflösen.
Ja. Ach so. Ha, ja. Gut. Ich dachte, der löst aus.
Nee, Kamera. Der löst auf.
Erst löst er aus und dann löst er auf. Ja,
ja genau. Okay.
Der Auslöser löst auf.
Der Fotoman.
Und der Speicher hatte 1 Megabyte und da haben 32 Bilder drauf gepasst.
In Graustufen. Hatten wir nicht letztens irgendwo sogar mal das Thema Logitech und da gab es auch irgendein Nerdwissen? Ich bin mir nicht mehr. Kam Logitech. Das nicht sogar da? Vielleicht kann das sogar vorgekommen sein in irgendeinem Zusammenhang. Ich weiß es nicht mehr. Spannend. Aber wer will sowas haben? Aber egal.
Ich glaube, unser Chat hat heute ein bisschen Ladehemmung. Da kommen immer noch Antworten, obwohl schon das Rätsel aufgelöst wurde. Das sind die falschen Antworten.
Ich wollte gerade sagen, es ist
daneben.
Oder vielleicht hat er unser
sehr Ding. Schön. Matti WMD schreibt, auf der Zibit war ich sogar, hätte ich mal aufgepasst. Ja, dann hättest du ja vorsagen können, Menno. Das hätte... Oh Malte, nachdem wir letztens, wir hatten noch so einen Lauf irgendwie die letzten Male.
Ja, das ist ja
eine Katastrophe. Ah nee, du warst gar nicht da das letzte Mal. Alex und ich hatten einen Lauf und also nachdem der davor auch gut lief mit uns.
Das war ein böses Omen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ihr habt noch eine Chance. Letzte Frage.
Ja, Ehrenpunkt, ein Ehrenpunkt, ja, mal schauen.
Mal gucken.
Okay, aus welchem Grund wurde wohl die 2009 auf den Markt gekommene Ricoh GXR zum Flop?
Ja, gut,
der Sensor saß im Wechselobjektiv. Die Bilder waren fest mit einem DRM verbandelt. Zum Auslesen der Bilder war Spezialhardware notwendig. Oder die Analogemulation berechnete eine nicht entfernbare Bildverschlechterung mit der Zeit.
Die Analogemulation.
Bei dir weiß ich nicht mal, was das
ich
jetzt
verstehe,
eigentlich sagen
ich
soll.
Ich verstehe das nicht. Ist das absichtlich so? Ich verstehe die Formulierung schon nicht.
Da muss Markus noch mal im Chat kurz Bescheid geben, was er damit meint.
Muss er noch mal gucken. Und zur Not für das Quiz morgen noch mal anpassen, sonst. Weil ich verstehe die nicht. Die Analogemulation? Egal. Ricoh, wie hieß das Ding? Ricoh
GXR.
Das klingt ja irgendwie so halb profimäßig, oder? Der Sensor saß im Wechselobjektiv. Das wäre eine lustige, du hast ein Body und kannst quasi verschiedene gute Objektive da dran bauen. Also, die auch höhere Auflösungen und andere machen. Die Bilder waren fest mit einem DMR verbandelt, das wäre total hirnrissig. Spricht aber auch dafür, dass es... Puh.
Was sagt denn Ricoh Ernst dazu?
Was sagt denn Ricoh Ernst dazu? Gut, sehr schön. Ey, boah. Also, ist das so eine Profi, was könnte denn GXR heißen? Irgendwie irgendwas besonders groß? Nee. Vielleicht tatsächlich, das wäre total bescheuert, dass man eine Spezialhardware zum Auslesen.
Das könnte natürlich sein, weil das ist ja so ein Killer und
das mit dem ich finde ja alles ist ziemlich bescheuert. Alles ist ein Grund, das nicht zu haben. Ha!
Oh, er weiß es nicht. Nico weiß es aber nicht.
Mann, können wir es ja gar nicht lösen.
Wie soll das dann gehen, wenn der das schon nicht weiß, der sich mit Fotoapparaten auskennt? Wie
können wir
das
diese
tun?
Frage auch per Post retournieren an Markus?
Genau, auf dem Postwege.
Mit einem Flugzeug.
Oder mit einem Kurier. Michael Strogoff. Kennt ihr nicht?
Nein.
Leute. Der Kurier des Zahn, hieß der so nicht? Egal. Was? Kennt ihr das nicht? Das Buch?
Das ist irgendwie so ein Anime-Film.
Der Film? Ach Mann, ich habe keinen blassen Dunst. Ich nehme jetzt C.
C ist ja, zum Auslesen der Bilder war Spezialhardware notwendig. Nehmt ihr beide?
Ja, wir gehen gemeinsam unter.
Wir gehen gemeinsam hin.
Das tut ihr, weil es gibt heute eine Nullrunde leider für euch.
Oh,
es ist A, der Sensor saß im Wechselobjektiv.
Ach je.
Die Ricoh GXR Hybridkamera bot letztlich nur das Gehäuse mit Bedienelementen, Akku, Speicherkarton, Kartenslot, so, Blitz sowie Bildschirm. Der Sensor saß im Objektiv. Der Vorteil, man konnte im Handumdrehen zwischen Kompaktkamera und Profikamera-Sensor wechseln. Nachteil, durch den im Objektiv eingebauten Wechselsensor wurde die Kombination ziemlich teuer. Das hatte Folgen. 2 Jahre später wurde das Konzept sang- und klanglos eingestellt.
Und ich hätte tatsächlich jetzt kurz gedacht, dass man tatsächlich wechseln konnte zwischen analog und digital. Das wäre auch noch witzig gewesen, aber das war wohl nicht so gedacht. Ach guck, tatsächlich, wie bescheuert. Naja. Aber ich hätte, diese Spezialhardware wäre ja noch viel eher ein Grund gewesen, das Ding gar nicht erst haben zu wollen.
Tja.
Ach, jetzt bin ich ein bisschen traurig.
Ja, naja.
Der Geburtstag war, die Feier war schon doof.
Blöde Sendung, lasst sie uns beenden.
Echt, jetzt haben wir auch keine Lust mehr. Und jetzt.
Maus alle. Es hat ja auch nichts funktioniert in dieser Sendung.
Sie hat doch durchgehalten, ist doch toll.
Zur Krönung muss ich auch noch zu einem Elternabend gehen. Mann, das ist aber echt, das ist echt großartig.
Fährst du da jetzt mit dem Tesla vor?
Nein. Ich weiß ja nicht, wie ich blinken muss. Nein,
schon gut. Okay, ich hoffe für unsere Zuschauer war es nicht ganz so deprimierend. Sonst geloben wir Besserungen in der nächsten Woche. Macht euch noch einen schönen Abend. Schaut noch was Amüsanteres an als uns. Und dann.
Hallo? Als gäbe es was.
Ihr habt gesagt, das war deprimierend heute.
Ja, es war deprimierend, weil der Geburtstagstypi, der Watson war schon irgendwie so ein Blödmann. Dann haben wir eine Nullrunde beim Quiz. Die Post will keine Post zustellen. Was ist denn das? Es gibt keine Buttons mehr, die man drücken kann. Dabei macht das Spaß. Ja. Nein, ist alles gut.
Wie ist der Mausbatteriestand? Ich habe nachgeguckt, der ist immer noch bei 2%.
Oh. Ah.
Also wir könnten noch in die Verlängerung gehen.
Auf Reserve fahren kann man noch ewig mit der Maus.
Du hast noch 50 Kilometer übrig. Das ist beim Auto
ja, genau.
auch noch so.
Bis zum nächsten
das heißt, da kannst du ganz, ganz viel mit scrollen und so, wenn du noch 50 Kilometer Mausweg hast.
Danke hast für du die Erinnerung, Nico. Ich werde die gleich anstecken.
Ach so, das ist ja gar nicht mehr die Batterie betrieben. Das hätte ich gesagt, hätte man auch immer irgendwie eine Doppel-A-Batterie irgendwie auf
Vorrat. Nee, die hat er, da muss ich einstöpseln.
Ah, okay.
Das mache ich jetzt
gleich. Ja, so weit bin ich noch nicht mit meiner Maus. Ich habe ja noch Batterie.
Ah ja, okay. Ja gut, aber ich werde die jetzt einstöpseln, damit der nächste Woche, Donnerstag, wenn es die nächste heiße Show gibt, meine Maus voll funktionsfähig ist.
Da bitte nicht vorhanden.
Ja, macht's alle gut bis dahin. Und ja. Tschüssi.
Tschüssi.